Möchte ich auch alle begrüßen. Ein neues Jahr steht vor uns. Wir wollen 2000 Jahre zurückschauen. 2000 Jahre zurück. Jesus auferstanden und gen Himmel gegangen. Und da stehen 12 Jünger. Sie stehen da, es waren 11. Es kamen noch viele dazu später. Sie stehen und sehen Jesus gen Himmel gehen. Und Jesus sagt, geht nach ihr Wort in Jerusalem, bis, ich sage jetzt mal so, der Startschuss kommt. Und durch diese Jünger, wo Jesus aus der Welt hat, wurde eine Welt verändert. Es begann alles ganz klein dort in Jerusalem. Diese Samen, wo dort gesät wurde, ist nach Jerusalem, Judäa, Samaria und in alle Welt gekommen. Und das Christentum veränderte unsere Welt. Unsere Gesellschaft veränderte sich durch das Christentum. Aber schon damals, zur Zeit der ersten Gemeinde, kommt ein Paulus und er sagt durch an Timotheus, in 2. Timotheus Kapitel 3, sagt er, und warnt über Zeiten, die kommen werden. Vers 1 bis 4. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Es ist interessant, diese Zeit, wo Paulus diese Verse ja an Timotheus weitergab. Es war eine Zeit, wo dies ja noch real war, wo die Menschen genauso lebten. Aber wichtig zu sehen, Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also eigentlich redet Paulus über eine Entwicklung, ich sage jetzt mal so, welche im Christentum hineinkommen wird. Logisch redet er auch über die ganze Gesellschaft und wir sehen dies ja vor unseren Augen heute. Das Christentum wurde zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert. Ein großer Einfluss kam in die ganze Gesellschaft hinein, positiv sowie negativ. Ja, auch die Gemeinde hatte seine negative Zeit. Wenn ihr auf die Straße geht und mal die Leute fragt, das Christentum, was wisst ihr darüber? Ja, die einen wissen mehr, die anderen weniger, aber oft werden wir über das negative Seite des Christentums hören. Über die Kreuzritterzeit, ja, das ist das Typische, was meistens kommt, ja. So viele Leute sind im Namen des Kreuzes umgebracht worden. Das ist genau die negative Seite, wo auch hineinkommt. Da sehen wir auch, wie der Satan nicht schläft und wie er umhergeht, um suchen, wenn er verschlingen kann. Er sucht zu zerstören, dies, was Gott heilig gemacht hat. Und so kommt es zur Reformationszeit, eine Zeit, wo das Wort Gottes ganz neu entdeckt wird, wo die Gemeinde, ich sage jetzt mal, neu aufgebaut wird, auf den Fundamenten von dies, was war, aber ganz neu auf dem Wort Gottes, ganz neu Jesus im Zentrum, das Wort Gottes im Zentrum, Gnade im Zentrum. Es war diese Neuentdeckung vom Wort Gottes. Nach der Reformationszeit kommt diese die Zeit der Erweckung. Eine Zeit, wo Missionare in jede Ecke der Welt gingen. Eine Zeit, wo die Gemeinde richtig aktiv und lebendig war und ein Ziel hatte. Jeder Mensch sollte von Jesus hören. Jeder Einzelne. Sie lernten Sprachen, sie übersetzten die Bibel in alle Sprachen. Und dies bis zum heutigen Tag. Es war eine Zeit von großer Segen. Ihr hört, es war. Es ist immer noch teilweise. Aber ich glaube, diese Zeit der Erweckung erleben wir heute nicht mehr so, wie es damals war. Wir sind in der Zeit der Moderne, Postmoderne. Eine Zeit, wo der Mensch angefangen hat, anders zu denken. Wenn wir nur mal über unsere letzten 20 Jahre denken, wie viel hat sich da verändert in unserer Gesellschaft? Wie viele neue Gedanken sind hineingekommen? Wie hat sich das ganze Verhalten unserer Gesellschaft verändert? Ein markantes Zeichen der Gesellschaft heute ist, das kennt ihr, ja? Gestern Abend saßen wir als Familie zusammen und dann war irgendwie eine kurze Pause in der Familie und natürlich, da kommen all diese SMS hinein, gratulierende neues Jahr und so weiter. Gottes Segen und wir waren alle kurz, jeder auf seinem Gerät. Und wir sagten, schon krass, nicht? Auf einmal ist es so still zu Hause, keiner redet mehr. Ja, also, es hat Vor- und Nachteil, dieses Gerät, aber die Art, wie wir denken, hat sich verändert. Die ganzen Einflüsse der Gesellschaft kamen auch im Christentum hinein. Ja, unsere Gesellschaft hat sich verändert in dieser Hinsicht. Man hat Gott weggedacht. Ganz bewusst. Das kam damals in der Zeit der Moderne, wo eine neue Lehre in der Gesellschaft hineinkam. Ich würde sagen, eine der teuflischsten Lehren überhaupt. Eine Lehre, welche jede eigentlich Gruppe der Gesellschaft eine Wirkung hatte. Das ist die Evolutionslehre. Haben wir schon mehrmals erwähnt. Aber das ist Evolution kontra Kreationismus, Evolution gegen Gott. Gott, wir brauchen dich gar nicht. Du bist gar nicht real. Es gibt dich gar nicht. Du bist eine Erfindung von Menschen. Von schwachen Leuten wird gesagt. Wir brauchen dich ja gar nicht, weil wir ja ein Zufallprodukt sind. Aber dieser Gedanke, dass wir ein Zufallprodukt sind, ist fatal. Und Gott warnte schon in sein Wort, in Römer Kapitel 1, was passieren würde, wenn wir Gott wegdenken. Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Und dieser Vers sagt, Mensch, du weißt, es gibt einen Gott. Aber, denn sein unsichtbarer Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weisen hielten, sind sie zu Narren geworden. Dieser Vers zeigt uns genau dies, was durch die Evolutionslehre in unsere Gesellschaft hineinkam. Sie meinte, sie sind weise und sie sind zu Narren geworden. Sie haben Gott bewusst abgelehnt. Und dies hat etwas geöffnet. Unmoral, Ethik, der zerstört wurde. Unsere Ethik, das christliche Ethik, welche in der Gesellschaft noch war, wird zerstört mit dem Gedanke, es gibt gar keinen Gott, wir sind ein Zufallprodukt. Und so kommen wir in diese Genderwahn-Gedanke, ist eigentlich eine Frucht der Evolutionslehre, Evolutionstheorie. Und diese Wirkung, dieser Gender-Gedanke ist fatal. Nur ein ganz kleines Beispiel aus North Carolina. In diesem US-Einzelstaat wurde vor 2 Jahren vom Parlament beschlossen, dass Transgender-Personen in öffentlichen Gebäuden diejenige Toilette zu benutzen hätten, die in ihrem in der Geburtskunde festgehaltenen Geschlecht entspreche. Ist ja eigentlich logisch, nicht? Aufschrei bei der Transgender-Lobby und ihrem Anhänger. Dies sei eine unakzeptable Diskriminierung der Minderheit des dritten Geschlechtes. Hollywood-Stars, Filmorganisationen, Musiker und andere Prominenz drohten mit Boykottmaßnahmen gegen North Carolina. Die republikanische Mehrheit im Parlament ließ sich von den Protesten beeindrucken und hat inzwischen das WC-Gesetz zurückgenommen. Ja. Wir denken, ja, okay, es ist nur ein WC-Gesetz, ist das so wichtig? Aber wir sehen, in welche Dummheit, Narrheit unsere Gesellschaft hineinkommt. Ja, wir reden über dritte Geschlecht heute, aber mittlerweile redet man über 70 Geschlechter. Ja, ist gut für die, die WC bauen müssen, ja? Aber wir sehen, in welche Absurdität wir hineinkommen. Und das Traurige und das Schlimme daran ist, es ist ein direkter Angriff auf wem? Auf Gott und seine Schöpfung. Auf Gottes Ordnung. Die Ehe, welche Gott geschaffen hat, Mann und Frau. Eine andere Ehe kennt Gott nicht. Kennt Gott gar nicht. Mann und Frau. Durch diese ganze Entwicklung unserer Gesellschaft haben wir eine andere Entwicklung, die sehr negativ ist, und das ist mit der Perversion, auch die ganze Pornografie, wo auch in den christlichen Häusern sein Platz leider gefunden hat, unter anderem durch, ja. Eine andere negative Entwicklung unserer Gesellschaft, und man redet, man schaut zurück auf den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Zweite Weltkrieg mit über 50 Millionen Toten. Der Erste Weltkrieg, man rechnet so mit 30 Millionen, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Grausam. Wir schauen zurück und wir sehen diese Grausamkeit, den Nationalsozialismus, und man ist geschockt. Aber jährlich werden weltweit 52 Millionen Kinder abgetrieben. Jährlich. Also jährlich eine Genozid an 250 Millionen ungeborene Kinder. Merken wir, wo es hingeht in unserer Gesellschaft? Was passiert, wenn man Gott wegdenkt? Wir müssen uns Sorgen machen in Bezug auf die Ethik unserer Gesellschaft. Sagte mir Gott letzte Woche ein Arzt, und er sagte, weißt du, unsere Gesellschaft hat heute gar kein Problem und auch die Medizin gar kein Problem mit Abtreibungen. Aber es kommt die Zeit, dass man den älteren Personen sagt, wenn sie schwach werden, kränklich werden, ja, also mach doch Exit. Dass man sogar es bewusst fördert. Also alles, was ein Problem ist, muss weg. Verstehen wir, wo es hinkommen kann? Und es gab ein Regime, der dies machte. Das Nationalsozialismus. Aber heute wird das als human und richtig gesehen, immer mehr. Ja, es macht uns Sorge. Wenn wir sehen, auch wie man mit Drogen und Alkohol in unserer Gesellschaft umgeht. Aber wir haben ja diese Stelle gelesen aus 2. Timotheus 3 und wir sehen, dass der Mensch zu etwas geworden ist, was negativ ist. Materialismus, das Vergnügen im Vordergrund, das ganze Lifestyle-Gedanke. Aber es geht immer um eins, um das eigene Ich, der eigene Ego, der eigene Mensch im Vordergrund. Ich im Vordergrund. Und Gott warnt davon. In Jesaja Kapitel 5. Jesaja 5, da lesen wir, wie Gott sagt, Vers 20 bis 23, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ja, wenn wir mit unserer Welteinstellung kommen, dann werden wir oft als veraltet gesehen, nicht zeitgemäß. Das ist genau dies, was dieser Vers sagt. die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschenden Getränken, die dem Gottlosen Recht geben, um einen Bestechungsgeschenks willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Also nichts Neues unter der Sonne. Und trotzdem können wir sagen, es hat sich vieles in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft verändert. Unsere Welt verändert sich. Und dies sehr schnell. Parallel zu diesem ganzen Ereignis haben wir auch erfüllte Prophetie, das Volk Israel zurück im Lande Israel. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einem Jahr haben wir über Gog und Magog geredet da. Und wir haben gesehen, wie sich alles anbahnt hin zu diesem Kampf. Und wenn wir nur die letzte Entwicklung, die letzten 2 Monate sehen, nördlich von Israel, das Ganze, was rundherum passiert, die Amerikaner ziehen sich zurück von Syrien, die Russen bekommen immer mehr Macht, die Iraner sind auf der Grenze Israels, die Türken wollen einen Teil von Syrien haben, es passt alles zu etwas, was noch kommen muss. Achtung, noch kommen muss. Es kann sich noch vieles dazwischen geschehen, aber vieles geschieht rund um uns. Und wir fragen uns mit Recht diese Frage, Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Eigentlich ist diese Frage gar nicht so wichtig. Ja, wir fragen, Herr, wann kommst du? Wir sehnen uns hoffentlich nach dem Kommen des Herrn. Wir machen uns vielleicht Sorgen über diese ganze Entwicklung rundherum. Aber was sollte uns eigentlich wirklich Sorge machen? In 2. Timotheus 3, Vers 5, ich lese es nochmal. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solcher wende dich ab. Die Entwicklung der Gesellschaft ist eine Sache. Aber falsche Frömmigkeit, falsche Geistlichkeit, von solcher wende dich ab. Kapitel 4 von 2. Timotheus, da lesen wir Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, über wem redet jetzt eine Paulus da? Timotheus wird berufen, in der Gemeinde zu wirken. Ob er sagt, es kommt eine Zeit in der Gemeinde, wo auch die Gemeinde nicht mehr das Wort hören will. Schöne Geschichten ja, Legenden ja, Oberflächlichkeit ja, aber nicht, wenn es tief geht. Und Paulus sagt somit an Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ein junger Mann sagte mir, ihr weißt, in unserer Gemeinde haben wir uns entschieden, den Predigt zu verkürzen. Warum? Ja, der Grund, es ist zu lang, über 20 Minuten an Predigt zu hören. Also ich bin jetzt schon in 18 Minuten, ja. Es ist zu lang, so lange ein Predigt zu hören, das geht nicht. Wir müssen für die jungen Leute attraktiv sein und bleiben. Das ist eine Beleidigung für jeden jungen Mensch. Junge Leute sind nicht so, dass sie nicht hören können und auch nicht 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Sie sind im Studium, sie müssen da den Professoren 4 Stunden zuhören, ob sie es wollen oder nicht, ja, und es ist gar kein Problem. Nachrichten gehen auch teilweise eine halbe Stunde, ist auch kein Problem zuzuhören. Aber ja, wenn es um geistlich geht, dann werden wir oft auch in der Gemeinde so verweicht. Und Markus 13 ruft Jesus seine Jünger und er sagt ihnen mehrmals, in Bezug auf die Zeit, welche noch kommen wird, sagt er 2 Ausdrücke. Habt Acht. Hab Acht und das Synonym oder vielleicht parallel dazu, wacht und beten. Vers 5 lesen wir, hab Acht. Vers 9, habt Acht. Vers 23, ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Und dann der Abschnitt 32 bis 37, lese nur einzelne Verse. Vers 33, hab Acht, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Vers 35, so wacht nun. Und Vers 37, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Der Herr ruft die Jünger und er sagt, seid wachsam, bleibt dran, lasst euch nicht beeinflussen von äußeren Umständen. Der Ziel ständig vor Auge haben, fokussiert zu sein auf dies, was noch kommt, dass wir einen Tag beim Herrn sind. Und der ganze Blick ist ein Blick nach oben, zu ihm hin. Ja, die Möglichkeit besteht, dass wir auch als Gemeinde, jeder Einzelne persönlich von uns, vielleicht alles erkennt, die Zeichen der Zeit erkennt, aber das Notwendigste eigentlich vernachlässigt. Dass wir oft nicht merken, dass auch wir in Gefahr sind, in eine geistliche Starre zu kommen. Vielleicht befinden wir uns schon in diese Starre. Der Teufel ist nicht dumm. Er ist nicht passiv. Nochmal, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Wir leben in einer bösen Zeit, aber ich glaube, oft merken wir dies gar nicht mehr. Sind wir doch einfach ehrlich da in der Schweiz. Geht es uns gut? Ja, ich wollte nicht Ja sagen, ja. Aber es geht uns gut und wir dürfen Gott täglich Danke dafür sagen. Diese Freiheit, Sicherheit, Freiheit im Glauben, welcher wir haben, welcher wir ausleben dürfen. Zusammenzukommen als Gemeinde, Gottes Wort zu hören, zu studieren. Aber oft ist genau da auch eine Gefahr. Wir merken gar nicht mehr, was auch draußen passiert. Und oft, leider, lassen wir uns beeinflussen von dies, was draußen passiert. Sodass die Gemeinde ein Ebenbild von dies, was draußen ist, wird und nicht ein Ebenbild Gottes. Nicht mehr Christi in uns. Wir reden über Gemeinde, aber genau dies sollten wir auch anwenden, jeder einzelne persönlich auf sein Leben. Und die Frage ist ja, was wäre, wenn? Frage euch mal so, was wäre, wenn ihr genau wusstet, wir wissen es nicht, aber wenn, dass der Herr in 59 Tagen kommen würde? Was würdet ihr alles anders machen? Das hat mir mein Bruder gesagt, gar nichts. Okay, perfekte Gläubige, ja. Aber wahrscheinlich würde man schon denken, ja, es sind Sachen, die ich muss in Ordnung bringen. Mein Nachbar kennt Jesus noch nicht. Ich habe meine ganze Priorität falsch gesetzt. Ich muss Sachen in Ordnung bringen. Und auf einmal beginnen wir zu denken und man fängt Sachen anders anzugehen. Man beginnt vielleicht viel aktiver in der Gemeinde zu sein. Man sucht Frieden mit Geschwistern und so weiter und so fort. Die Liste kann sehr lang sein. Aber vielleicht sollte jeder mal für sich diese Frage ganz persönlich setzen. Was wäre, wenn ich wusste, Jesus kommt dann und dann? Was würde ich in mein Leben, in meinem Lebensstil anders angehen? Es kommen noch andere, was wäre, wenn? Ich möchte einen Vers lesen, wir haben es ja schon gelesen, Kolosser Kapitel 1. Kolosser 1, wir haben die Verse gelesen, 21 und 22. Auch euch, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Nochmal, heilig, tadellos und unverklagbar vor seinem Angesicht. Ich möchte noch eine Parallelverse dazu lesen aus Epheser Kapitel 5. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ja, und nochmal ein Ruf an uns Männer. Diese Verse sollten wir oft studieren. Weil wir merken, welche große Herausforderung wir haben gegenüber unseren Ehefrauen, sie so zu lieben wie Christus die Gemeinde. So eine Bemerkung nebenbei. Aber ich möchte es nochmal lesen. Christus, auch der Christus, die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Nochmal, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Über wem redet Jesus da? Über wem geht es da? Paulus schreibt dies. Er schreibt es die Gemeinde. Durch Jesus Christus sind wir heilig, tadellos und unverklagbar. Durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, sollte einen wichtigen Teil unseres Lebens einnehmen. Warum nimmt eine Gemeinde das Abendmahl regelmäßig zu sich? Es ist ein Mahl, wo die Gemeinde gemeinsam vor den Herrn kommt und Danke sagt. Erinnert, welcher Preis Gott, der Vater, bereit war zu bezahlen, damit wir als Gemeinde, überhaupt vor Gott bestehen können. Dieser Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Wir erinnern uns an Gnade, wir erinnern uns an Liebe und der Zorn Gottes, das auf seinen Sohn kam. Durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, nochmal sind wir heilig. Ja, wir als Gemeinde heilig. Wir sind tadellos. Und egal, wie sehr der Teufel kämpft und uns anklagt vor Gott, wir sind unverklagbar, wenn wir durch sein Blut rein gewaschen sind. Durch sein Blut. Durch Gottes Gnade sind wir unverklagbar. Jetzt kommt aber ein kurzer Aber. Wir haben ein gewisses Spannungsfeld. Kolosser 1, Vers 23 geht der Text weiter. Und er sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wir sehen da ein gewisses Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld, wo wir auch im Römerbrief und Jakobusbrief erkennen. Die von euch, wo Römerbrief, Jakobusbrief schon mal gelesen habt. Ihr habt sicher gemerkt, Jakobusbrief legt sehr großen Wert auf Werke. Und der Römerbrief wiederum, nein, keine Werke. Ja, wie passt dies zusammen? Das ist eigentlich auch kein Problem. Römerbrief redet von Gottlosen, von Leuten, die nicht vor Gott bestehen können und keiner von uns kann vor Gott bestehen und sie Gnade erfahren haben. Und Jakobus' Brief redet über solche, die Gnade erfahren haben. Und die Frage, ist dies sichtbar in dein Leben? Ist dies sichtbar ganz praktisch in dein Leben? Und nochmal Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es geht da um gegründet, fest zu bleiben. Nicht von jedem Wind sich in der Gesellschaft uns abbringen lässt. Wir sind berufen als Gemeinde, Licht und Salz zu sein. Glaube ist etwas Sichtbares. Oft schauen wir vielleicht auf andere Gemeinden. Und wir sehen noch schnell, was bei aller anderen Gemeinden falsch läuft. Ja? Das ist eigentlich sehr einfach. Da ist dies, da ist jenes, da ist diese Lehre hineingekommen. Und vielleicht mit Recht, aber eins ist immer wichtig. Prüfen wir uns selbst als Gemeinde, persönlich. Prüfen wir uns selbst und fragen wir uns, Herr, ist dies, was ich lebe? Die Art und Weise, wie ich mit einem Wort umgehe, wie ich mit dem Glauben umgehe, wie ich mit Gnade umgehe, wie ich mit meiner Gemeinde umgehe, ist dies nach deinem Wille? Ich möchte aus Paulus sein Leben zwei Sachen herausholen. In Epheser Kapitel 3 sagt Paulus Folgendes. Epheser 3, Vers 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten und dem Allerheiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentum und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Werden. Das ist ein wunderbarer Vers. Unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus macht zwei Sachen in seinem Leben. In diese Sache, in diese zwei Aufgaben, welche er hat, hat es viele Facetten. Ja. Aber er ist ein Evangelist. Und weil er Evangelist ist, passiert etwas in der Gesellschaft. Was? Was passiert oft durch Evangelisation? Leuten bekehren sich. Er ist ein Evangelist und Gemeindegründer. Jemand, der sich bekehrt, gehört in der Gemeinde. Sonst wird eine geistlich nicht überleben. Die Gemeinde, wir haben ja da gesungen, es ist diese geborgene Arche, geborgene Schiff, ja, wo wir geschützt sind. Und Gott trägt uns hindurch, aber wir gehören in der Gemeinde. Aber bevor dass es überhaupt zur Gemeinde kommen konnte, brauchte es solche, die evangelisieren gehen. Heute ist es natürlich ein bisschen anders. Aus der Gemeinde kommen die Evangelisten heraus, die Missionare. Aber damals hat alles mit Evangelisten angefangen. Aber wir müssen eins vor Augen haben. Wir sind alle in diesen Auftrag berufen worden. Matthäus 28, der Missionsbefehl, wo uns sagt, Vers 18 bis 20, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Geht hin, angefangen in Jerusalem, Samaria, Judäa und aller Welt. Und diese Evangelium zu verkündigen, jedem Menschen, Jeder Mensch braucht diese erlösende Botschaft und macht sie zu Jünger. Jünger, ein Synonym zu Nachfolger. Paulus sagt, 1. Korinther 11, seid mein Nachahmer gleich wie auch ich, Christi, Nachahmer bin. Christi Nachahmer sollen sie werden, Söhne Gottes. 1. Petrus 3, Vers 15. Da sagt Petrus Folgendes, die Gemeinde. Und er sagt, dass die Gemeinde, welche unter Verfolgung leidet, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nochmal, seid aber allezeit bereit. Wir haben Markus 13 gesehen, wachsam zu sein, in Bereitschaft zu leben. Ich möchte uns mal diese Frage ganz ehrlich im Raum stellen. In dieser Auftrag geht hin in alle Welt. Bist du aktiv dabei? Jetzt denkt ein oder andere, ja, ich bin ja nicht begabt als Evangelist. Ja, es gibt dieses Geschenk, ein Evangelist zu sein. Aber egal, wo du bist, gibt Gott dir eine Möglichkeit immer wieder. Ein Zeugnis abzulegen. Ich frage euch jetzt mal so. Ihr begegnet nachher auf dem Weg nach Hause. Wer ist mit dem Zug da? Okay, ihr kommt jetzt dran. Ihr geht mit dem Zug nach Hause, auf dem Weg nach Stettbach, begegnet euch ein junger Mann, junge Frau, älterer Mann, ältere Frau, und er fragt, ja, wo wart ihr denn heute? Warum seid ihr nicht zu Hause? Seid ihr vom Gebäude Gottsuchtig gekommen? Und ihr so, ja, ja, aber ich muss jetzt gehen, mein Zug fährt, ja. Aber nein, dieser junge Mann, junge Frau oder ältere, ja, was habt ihr dort gemacht? Warum seid ihr dort hingegangen? Er fordert Rechenschaft über was? Über dies, was ihr heute gehört habt. Über die Hoffnung, der in euch ist. Was würden wir jetzt da antworten? Wie würden wir das Evangelium diesem Mann erklären oder diese Frau? Glauben wir, dass es Zufälle gibt? Ich glaube nicht. In der Leben von einem Christ gibt es keine Zufälle. Alles dient uns zum Besten, zum unter anderem, damit das Reich Gottes aufgebaut wird. Jede Begegnung, wo du hast, hat Gott ein Ziel damit. Vielleicht sollten wir mal zurückschauen in unser Leben und mal diese Frage stellen, wie oft begegneten wir Leuten? Wie oft begegneten wir solchen, die diese Hoffnung so sehr brauchen? Wir haben geschwiegen, wie schweigende Lämmer. Kein Wort. Und waren froh, dass uns keine Frage gestellt wurde. Ja. Ja, oft ist genau das Problem, wir wissen gar nicht wie. Genau da beginnt das ja alles. Aber wir sind berufen worden, gehet hin in alle Welt. Ein junger Mann, unsere Jugend, erzählte uns, Jugendliche letzt, ein Zeugnis, ganz ein ehrliches Zeugnis, und er sagte uns, ich habe meine Glaube gelebt, bin gläubig aufgewachsen, habe mich bekehrt, aber eins habe ich nie gemacht, ich habe nie gelernt, ein Zeugnis über meine Glaube zu leben. Der junge Mann ging in eine Bibelschule und dort in der Bibelschule kam diese Herausforderung. Er begegnete einen anderen jungen Mann in der Bibelschule und der war, sage ich mal, gleichdenkend. Ein cooler Typ, sie haben es sehr gut miteinander gehabt, sie haben mehrere Wochen miteinander gut gehabt, gute Gespräche und so weiter. Eins hat aber immer gefehlt. Irgendwann kam ein dritter junger Mann zu diesen zwei jungen Männern hinzu. Ein Amerikaner. Und er stellt eine Frage. Erzählt mal, wie habt ihr euch bekehrt? Was will er hören? Ja, wie habt ihr euch bekehrt? Das war eine Herausforderung. Und der junge Mann erzählte, wie er sich bekehrt hat. Da kam es zum anderen jungen Mann und der gab eine Zeugnis und sagte, ich habe mich noch gar nie bekehrt. Ja, ich bin in einer Bibelschule, aber ich habe mich noch nie bekehrt. Ich bin noch kein Kind Gottes. Dieser junge Mann war schockiert. Er kannte, wie Gott ihm eigentlich diese Begegnung mit dem anderen jungen Mann, der Ungläubige, gab. Aber trotz der intensiven Zeit miteinander war nie ein Interesse da. Wie steht es mit dir in Bezug auf die Ewigkeit? Wie steht es mit dir in Bezug auf deine Beziehung mit Jesus? Es war ein aufrüttelndes Ereignis im Leben dieses jungen Mannes, was hoffentlich vieles verändert hat. Dieses Zeugnis hat viele auch berührt. Aber diese Frage an uns alle in diesem Raum ist, erkennen wir, dass auch Gott uns diese Begegnungen täglich gibt? Täglich? Ist unser Nachbar uns wichtig? Das sagte mal ein bekannter Politiker Folgendes. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen erst 24 Stunden täglich wären. Und weiter sagt er, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissene Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Ein trauriges Zeugnis von einem Mann, der intensive Begegnung hatte mit Christen. Und durch ein Zeugnis, wo Christus nicht im Zentrum war, kam dieser Mann nicht zu Christus. Er hat oft leider, er hat recht in seinem Urteil, leider. Draußen, auch bei uns da in Dübendorf in Zürich, sind so viele, die noch nie von Jesus gehört haben. Noch nie. Ja, wir sind in ein christliches Land. Aber es wächst eine neue Generation in unserer Gesellschaft auf. Von Kindern, Jugendlichen, die von Jesus noch nie etwas gehört haben. In der Schule wird es immer weniger erwähnt. Und die Gesellschaft ist ja immer gottloser. Und wir mittendrin, wir. Ja, wer wir? Wir Gläubige. Da kommen wir zum zweiten Aufgabe von einem Paulus. Die Gemeinde. Aber vorher noch eine Herausforderung fürs neue Jahr an uns alle. Okay, vielleicht sind wir nicht die geborenen Evangelisten, ja, die im Zug sitzen und mit jedem gerade über das Glauben reden. Ja. Ein Freund von mir, der war auch so ein Evangelist. Und früher war das noch möglich im Flugzeug. Der ist nach dem Start aufgestanden, ganz vorne mit seinem Traktat und hat jeden einzelnen Traktat verteilt. Ja, ja, ich frage uns jetzt, wer von uns würde dies machen? Wisst ihr, in so einem Flugzeug sind die 4 Stunden zusammen, ja, 6 Stunden, 8 Stunden, je nachdem, wie lang der Flug geht. Es braucht Mut. Nicht jeder von uns hat diesen Mut, wahrscheinlich die wenigste von uns. Aber eins können wir alles machen. Gott beten, Herr, gib mir Mut, gib mir Kraft. Glaubt ihr, dass Gott eure Gebete erhört? Nein? Ja! Wir glauben, Gott erhört Gebet. Er will, dass du zu ihm kommst. Und komme ganz gezielt für die Leute, die Gott dir gegeben hat. Für deinen Nachbar, Freund, Familienmitglied. Ganz gezielt. Und bete, bete und bete und flehe. Ja, sogar faste für ihn. Bis Gott dieses Gebet erhört hat. Es ist auch eine Art Evangelisation. Bete. Und bete, Herr, gib mir die Begegnungen, um ein Zeugnis von dir zu geben. Und wisst ihr was, wenn ihr so betet, werdet ihr überrascht sein, wie viele Begegnungen ihr bekommt. Nützt sie ganz gezielt aus. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, und das ist die Gemeinde. Es ist interessant zu sehen, lass uns kurz Apostelgeschichte Kapitel 13 öffnen. Apostelgeschichte 13, Und da sehen wir, dass Paulus nicht getrennt von der Gemeinde gewirkt hat. Apostel 13, Vers 1 bis 3, da lesen wir: Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit der vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also die Gemeinde in Antiochia war der Aussendergemeinde von ein Paulus. Und wir sehen, es geschah nicht einfach so nach Lust und Laune, mit Gebet und Fasten. Aber es war die Gemeinde, wo Gott als Werkzeug benutzt hat, schlussendlich, um einen Paulus zu schicken. Geh. Die Gemeinde nimmt einen Platz von hervorragender Wichtigkeit im Denken Jesu Christi ein. Und sie sollte für uns genauso wichtig sein. Diese Wichtigkeit zeigt sich an dem ausgedehnten Raum, den das Thema Gemeinde im Neuen Testament einnimmt. Die Apostel redeten von der Gemeinde mit einer Begeisterung, die uns heute seltsamerweise meist fehlt. Überall, wo sie hinkamen, Evangelisation, und sie gründen Gemeinden. Es war die letzte große Lehre, die den Menschheit offenbart werden sollte. Die Gemeinde. Kolosser Kapitel 1, lesen wir Vers 24 und 26. Kapitel 1, 24 bis 26. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, der jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Er nennt die Gemeinde das Leib Christi. Nur dieses Wort, Leib Christi, erkennen wir, dass wir heute, die wir da sitzen, jeder einzelne von uns ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und gemeinsam sind wir ein Teil vom Leib Christi. Ein Teil von ihm. Er nennt uns Leib Christi. Und dieser Leib Christi ist eine Botschaft, das haben wir schon gelesen, Epheser Kapitel 3, Vers 10. Eine Botschaft an wem? Damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Die Gemeinde, wir, Leib Christi, ist eine Botschaft für die unsichtbare Welt über Gottes Geheimnisse, Gottes Gnade, Gottes ewige Plan. Ja, im Alten Testament war es ein Geheimnis. Lesen wir 1. Petrus 1, Vers 11 bis 12. Die Gemeinde wird erstmal erwähnt im Neuen Testament als Gemeinde in Matthäus Kapitel 16. In Matthäus 16, da offenbart Jesus zu einem Petrus, und er sagt ihm Folgendes, und ich sage, Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diese Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Welch wunderbarer Vers. Der Felsen, auf dem Christus seine Gemeinde baut, ist er selbst. Und Petrus als lebendiger Stein in diesem Bau. Heiliger Tempel im Herrn. Wir öffnen noch einzelne Bibelverse. Epheser Kapitel 2, Vers 19 bis 20. Epheser 2, dieser wunderbare Abschnitt von Kapitel 1 bis 3, wo uns klar gemacht hat, dass dies, was uns trennte von Gott, was uns trennte vom Volk Israel, ist hinweggenommen worden. Vers 19 bis 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, sondern ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Welch wunderbare Verse! Welche Stellung haben wir als Gläubigen? Welche Berufung haben wir? Wir haben uns vielleicht vorher Sorgen gemacht über die Entwicklung unserer Gesellschaft. Aber wenn die Gemeinde dies wäre, zu dem Gott uns berufen hat, da haben wir einen lebendigen Gegenpol, wo Licht und Salz ist. Wo genau dies die Gesellschaft hineinbringt, was ihnen fehlt. Wo sich nicht schämt um des Evangeliums willen. Jesus Christus, Fundament unserer, der Gemeinde. Wir werden als Leib Christi genannt. Sein Leib, Epheser 1, 22 bis 23. Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. In der Offenbarung haben wir 7 Briefe von Jesus selbst an 7 Gemeinden. Und diese 7 Briefe sind Briefe, ich sage jetzt mal so, von einem Vater, der sich Sorgen macht um seine Kinder. Diese 7 Briefe an 7 Gemeinden, um sie zu ermutigen, ja auch sie zu ermahnen. Sie Kraft zu schenken und ihnen klar zu machen, ihr seid die Gemeinde, Leib Christi. Jeder von uns, jede Gemeinde wird sich in einer dieser Gemeinde wiederfinden. Kurz die Gemeinde. Ich habe 10 Punkte, das geht ziemlich schnell, keine Angst. Aber die Gemeinde, ja, 20 Minuten sind schon vorbei. Ja. Die Gemeinde, Leib Christi. Wie sollte die Gemeinde sein? Kolosser 3, Vers 11, wo wir lesen, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skitter, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Es war eine faszinierende Gemeinde, wahrscheinlich dort in Kolosser. Man kam in diese Gemeinde hinein und man begegnete Leuten von ganz unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung. Man begegnete reiche Leuten und Sklaven. Man begegnete aus verschiedenen Völkerleuten, verschiedene Rassen. Und sie waren alle eins in Christus. In der Gemeinde hat Nationalismus keinen Platz. In Gemeinde hat Rassediskriminierung keinen Platz. In Gemeinde hat kein Platz, dass jeder eine besser gestellt wird als der andere. Wir sind gleich und eins durch Christus. Ist dies nicht wunderbar? Gemeinde. 1. Timotheus 5, 1 bis 2. Da lesen wir, wie Timotheus Befehle bekommt in Bezug auf den Umgang mit älteren und jungen Leuten, mit älteren Männern und jüngeren Männern, mit älteren Frauen und jüngeren Frauen. Was sehen wir da? In Gemeinde sind jung und alt zusammen. Es ist leider eine Tragödie, auch in unserer christlichen Welt heute, dass die Generationen sich trennen voneinander. Gerade letzt erzählte mir ein Mann und er sagte, ja, in unserer Gemeinde, wir haben alle junge Leute verloren. Alle. Sag ich, ja, warum? Ja, sie wollten eine modernere Jugendgemeinde haben. Aber genau dies war nie der Plan Gottes. Jung und alt zusammen. Die können so viel voneinander lernen. Die Jungen von der älteren Generation, die ältere Generation von der jungen Generation, ja, das geht auch. Füreinander, miteinander. Jung und alt zusammen. Und ein wichtiger Punkt, vielleicht sagt der eine oder andere, er ist in der Gemeinde. Aber eine Prägung, welche wir leider haben, ist der Individualismus. Ich im Zentrum. Das ist oft fatal. Weil jeder von uns, ohne Ausnahme, hat eine Aufgabe in der Gemeinde. Jeder von uns. Und deshalb können wir nicht in der Gemeinde nur zum Konsumieren kommen. Ja, oft fragen wir die Frage, ja, was bringt die Gemeinde mir? Aber die Frage soll umgekehrt sein, was bringe ich in die Gemeinde hinein? Wo nehme ich diese Aufgabe wahr, wo Gott mir durch seine Gabe mir geschenkt hat? Ich möchte einzelne Verse lesen, Epheser 4, 11 bis 12. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, also Erbauung von der Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 12 lesen wir. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber sowohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadegaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch ist es derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Nochmal, jedem wird aber, jedem von uns wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und noch Vers 14 und 15 vom gleichen Kapitel, 1. Korinther 12. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß bricht, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehöre etwa deswegen nicht zum Leib. Also Paulus redet das sehr klar und sagt, jeder Mitglied, er hat eine Aufgabe in der Gemeinde. Er gehört dazu. Aktiv gehörst du in der Gemeinde dazu. Wir sind nicht reine Konsumenten. Es geht um den Leib Christi. Es ist die Gemeinde, wo sich die Liebe Jesus offenbart. Ja, unter uns. Lese ein Vers dazu, Johannes 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also die Liebe Gottes, die Liebe Christi ist ein Zeugnis an eine verlorene Welt. Es ist ein Zeugnis für die, die draußen sind. Was sichtbar und erkennbar sein sollte unter uns Christen, ist Christi Liebe, der reichlich unter uns wohnt. Aber es geht nur, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. In dieser Liebe hat es keinen Platz für Individualismus. Geht nicht. Es ist die Gemeinde, die sich in ihrer Versammlung, Achtung, die Gemeinde, wo in ihrer Versammlung den Tod Jesus erinnert und verkündigt. Es ist der Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl als ein wichtiger Teil vom Gemeindeleben. Sind wir einfach ehrlich, auch dies wird oft in der Gemeinde vernachlässigt, als Nebensache dargestellt. als sekundär dargestellt. Aber es ist dies, was uns zurücksinnt an Jesus. Und es geht um das Gemeinsame. Es kann einer sagen, ja, ich mache das zu Hause allein. Nein! Christus hat uns befohlen, in der Gemeinde, in der Versammlung, miteinander. Es ist in der Gemeinde, wo wir miteinander beten. Wir beten alleine, jeder in seine Kämmerlein, aber das gemeinsame Gebet, Epheser 6, Vers 18, in dem ihr zu jeder Zeit betet, ihr, Gemeinde, ihr redet zu der Epheser, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es ist Gebet eine Gemeinde. Nochmal, gemeinsam beten wir. Gemeinsam kommen wir vor Gott und bringen unsere Anliegen. In der Gemeinde wachsen wir geistlich. Jeder von uns macht seine stille Zeit. Zu Hause hoffentlich. Jeder von uns studiert das Wort Gottes. Und trotzdem, wo wachsen wir wirklich im Wort Gottes? Wo ist die Verantwortung? Es ist in der Gemeinde. Das Wort lebendig. Das Wort hat Kraft. Das verkündete Wort Gottes. Und deshalb kann Paulus so klar an Timotheus sagen, nochmal 2. Timotheus Kapitel 4, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Toten richten wird, und seine Erscheinung und sein reiches Willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Wir können noch viele andere Verse dazu lesen. Aber es ist das Wort in der Gemeinde, das verkündete Wort Gottes. In der Gemeinde wachsen wir gemeinsam durchs Wort. Es ist die Gemeinde, der Licht und Salz ist. Es ist die Gemeinde, welche uns bewahrt von der Welt. Es ist die Gemeinde, die auch aktiv sozial ist. Vielleicht befremdet das viele von uns, aber ja, die Gemeinde ist auch sozial aktiv. Alle großen Hilfswerke haben ihren Ursprung in Christentum. Alle. Heute haben wir es dem Staat überlassen. Aber auch dies, wir können nicht blind sein und sagen, ja, es ist uns egal, was draußen passiert. Eine Diskussion mit einem Mann, er sagte, es ging da um diese Hilfswerke vom Pfarrer Sieber. Ach, das sind ja gar keine Gläubige. Ich war ein bisschen schockiert von dieser Aussage, wenn man einfach so sagen kann. Wie kann man einfach einen verurteilen, der dies lebte, was das Wort Gottes verlangte? Wie kann man einfach sagen, du bist nichts? Aber er lebte es ja. Ja gut, theologisch stand er vielleicht dies und jenes. Das sind wir oft sehr gut. Ja. Aber Moment, was machen wir aktiv gegenüber die, die draußen sind, gegen die Schwachen, die Verstoßenen, die im Elend sind, ist eine Aufgabe, welche wir als Gemeinde haben. Das sind nur einzelne Punkte gewesen. Die Gemeinde ist was Besonderes. Die Gemeinde sollte die höchste Priorität unserer Leben haben. Höchste Priorität. Okay, wenn wir nicht einverstanden sind. Was sollte die höchste Priorität in unser Leben haben? Christus. Also Leib Christi. Leib Christi ist die Gemeinde. Also die Gemeinde, höchste Priorität. Wir kommen zusammen. Ja, es ist ein Gebäude, die ist sehr schön gepflegt und so weiter. Aber es ist nur eine Hülle. Es geht mehr als diese Hülle. Es geht um jedes einzelne Mitglied. Gott baut seine Gemeinde. Oft, diesen Spruch habe ich schon seit vor 15 Jahren da in der Gemeinde mal gehört. Bitte steinigt mir jetzt nicht. Gott baut Gemeinde, Satan baut Vereine. Ja, es ist ein bisschen hart, ja. Weil viele Vereine machen gute Arbeit und so weiter. Aber oft ist es tatsächlich auch bei uns Christen so, dass Vereine Vorrang haben. Wenn ein Entscheid ist, Vereineinsatz oder Gemeindeeinsatz, ist leider immer der Verein stärker. Immer. Diese Entscheidungen müssen wir treffen. Ja. Es geht um etwas, was vergänglich ist, oder dies, was ewig bestehen bleibt. Ich möchte zum Abschluss noch einzelne Verse lesen. 1. Thessaloniker 5, ein Brief an eine Gemeinde, die in Bedrängnis war. Und diese Gemeinde ermutigt einen Paulus, ermutigt sie, in Bedrängnis standhaft zu bleiben und auf dem Kommen des Herrn zu warten. Aber in dem bringt er ganz klar Ermahnungen für das Gemeindeleben. Ich lese ab Vers 12. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstellen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie um mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jeden Mann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern trachtet allerzeit nach dem Guten, sowohl untereinander, also die Gemeinde, als auch gegenüber jedem Mann. Und jetzt die Ruf an uns: Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Welch wunderbare Verse. Ein Ruf an uns Gemeinde. Und ich möchte mit dem Gebet eines Paulus auch beenden. Und lass uns dazu aufstehen. Und Paulus betet für die Gemeinde, dieses Gebet, wo wir oft auch beten, diese Segenswünsche, Vers 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Wir nehmen wieder unsere Plätze ein.